Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Andreas Rainer ist hier, in aller Munde zurzeit, Wiener Alltagspoeten. Jeder kennt dich.
Wirklich?
Ja, jeder. So? Jeder sagt, wow, der ist bei dir. Warum heißt das Alltagspoet? Denn du bist ja nur eine Person, oder bist du zu zweit?
Ja, das ist das Grundmissverständnis der Seite. Also schon, ich muss dazu sagen, wie ich die Seite gegründet habe, habe ich das angelegt gehabt, dass ich das ein paar Wochen mache. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so intensiv über den Namen nachgedacht. Das Alltagspoeten bezieht sich auf die Leute da draußen. Also auf der Seite sammle ich ja Zitate von den Wienern und Wienerinnen. Und um die geht's. Und das sind die Alltagspoeten. Und deshalb der Plural. Das hat aber dazu geführt, dass vor allem die ersten 3-4 Jahre, immer wenn mir irgendwer was geschickt hat, hat er mich angeschrieben mit liebes Wiener Alltagspoeten-Team. Und ich habe dann am Anfang immer noch zurückgeschrieben, na du, das bin eh nur ich. Und dann irgendwann war es mir zu blöd. Und dann hat mein Verleger die Idee gehabt, mich auf das Cover von meinem zweiten Buch zu tun. Und seitdem hat sich so ein bisschen rumgesprochen.
Dass du nicht zu zweit auf der Welt bist, sondern du bist ja, einzig, genau, und allein. Genau. Du fangst mal von vorne. Du klingst aber nicht wienerisch, du kommst nicht aus Wien.
Ich komme aus Wien.
Du bist aus Wien, ja. Aber irgendwie hast du einen anderen Jargon drauf, oder?
Ja, das
da verdrängst du das lieber,
dass
du
ja, Wiener bist, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe 3 Jahre in Amerika gelebt. Vielleicht hat das mein Wienerisch ein bisschen ruiniert.
In Kanada warst du, gell?
In Kanada ein Jahr und 2 Jahre in den USA, genau.
Echt, wie kommt man dorthin? Ich meine, mit Flugzeug, klar, aber warum?
Naja, also ich wollte unbedingt weg aus Wien. Mir hat Wien damals überhaupt nicht mehr gefallen. Ich habe total Fahrt gefunden.
Wir sprechen vom Jahre... War auf anderes Jahrhundert oder bist du noch
gegangen? Es war 2005, bin ich nach Kanada gegangen. Das ist eine Ewigkeit her. Und was ich dort gemacht habe, ist, ich habe ein Jahr im Holocaust-Center gearbeitet in Montreal. Das war Auslandszivildienst. Also das weiß auch kein Mensch. Man kann den Zivildienst auch im Ausland machen.
Ich kenne das von Israel, das in Jerusalem.
Ja, genau.
Und dort auch,
wirklich. Genau, du kannst es fast überall auf der Welt machen, weil es gibt fast überall auf der Welt Holocaust-Gedenkstätten. Montreal, das weiß niemand, hat die drittgrößte Holocaust-Survivor-Gemeinde auf der Welt. Also das sind wirklich viele, also haben auch ein großes Center. Und da war ich ja. Und in Amerika habe ich dann Deutsch unterrichtet an 2 Unis.
Bist du Deutschlehrer oder kannst nein, du? Hast du einfach
nein, Kerfe, du hast ich habe mich beworben für ein Stipendium, ein Fulbright-Stipendium. Und habe mir gedacht, dass die mich sicher nicht nehmen, weil ich keinerlei pädagogische Ausbildung hatte und auch nicht Germanistik oder so studiert habe. Und die haben mich genommen. Ich glaube, die müssen irgendwie einen Fehler gemacht haben. Weißt du, bei den Amerikanern ist das so, du hast dann so ein Hearing vor 6 großen Professoren und da habe ich halt ganz gut geredet, ja. Und das hat
denen vielleicht gereicht.
Nein, Englisch. Das waren alles Amerikaner, ja. Ach so. Ja, und dann haben sie mich halt da unterrichten lassen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, lustigerweise.
Also du hast gelernt zu lehren.
Ja, besser in Amerika unterrichtest du Sprache anders als hier. Die Amerikaner, da lernst du überhaupt keine Grammatik. Das ist so wie Kinder Sprache lernen, einfach nur so mit Hören und Nachsprechen und so weiter. Und das war für mich gut, weil die deutsche Grammatik hatte ich keine Ahnung davon.
Kannst du immer noch nicht,
oder? Nein, kann immer noch nicht, nein.
Immer noch nicht. Und du hast Deutsch unterrichtet. Na, für die Amerikaner reicht es doch.
Für die Amerikaner
hat es gereicht. Ich möchte mal meinen. Echt, 2 Jahre. Und wo dann in den USA?
Ein Jahr im Bundesstaat New York, so 2 Stunden nördlich von New York City, mitten im Wald, so ein kleines College und dann ein Jahr Connecticut, also immer an der Ostküste.
Echt. Und abschließend, hat es dir gut gefallen, Amerika?
Sehr gut.
Oder
sehr gut.
Rückblickend auch sehr gut, dass du sagst, okay, könntest du dir nochmal vorstellen, nach Amerika zu gehen?
Ja, ich glaube, es ist jetzt schon anders. Also ich glaube, diese Spaltung, von der alle reden, die es ja in Österreich in Wahrheit ja auch gibt. Ja.
In vielen Ländern.
Aber in Amerika ist es halt, glaube ich, mittlerweile wirklich extrem. Ja, in Amerika waren die Unterschiede immer viel größer als hier, weil hier sind doch irgendwie alle mehr gleich. Ja. Es verdienen alle relativ ähnlich, ja, und jeder hat irgendwo ähnlich. In Amerika gibt es halt diese Superreichen und die ganz Armen. Ja. Und genauso ist der Unterschied zwischen einem Republikaner und einem Demokraten ist halt schon riesig. Und sie haben halt auch nur diese 2 Parteien. Ja.
Also, das ist ja unfassbar, ist eigentlich, dass es so ist. Dass sie ja, nicht sagen, wohl ein paar Grüne gibt es auch noch, so 3%.
Oder ja,
so,
weil es halt, passiert halt alles auf dieser jahrhundertealten Konstitution. was vollkommener Irrsinn ist, ja, auf so einem jahrhundertealten Dokument jetzt immer noch ein Land zu führen, das mächtigste Land der Welt. Aber schon, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe es damals sehr leibend gehabt dort.
Obwohl man bis 21 keinen Alkohol trinken darf.
Ja, aber ich war alter Zivildienstler, genau. Okay, ich wollte das nach der Schule nicht machen, habe das aufgenommen und da war ich schon 25.
Da hast du ja Glück gehabt, weil sonst unter 21 gibt es keinen Alkohol.
Ja, nein, ich habe immer für die anderen dann Alkohol gekauft. Das war meine Rolle.
Ja, dann Zivildiener.
Ja, cool. Ja, genau.
So, dann bist du zurück nach Wien. Und was macht man, wenn man zurückkommt nach der Zeit und Lehrer war?
Ja, ich habe mir gedacht, dass man, ich wollte immer dann in die Medienbranche einsteigen, Publizistik studiert und habe mir gedacht, ja, mit so viel Auslandserfahrung, da kriege ich jetzt sicher einen geilen Job bei ORF Standard. Ja, die haben alle gewartet, genau. Und habe dann halt mich beworben und keine einzige Antwort bekommen und bin dann gelandet bei einem Kulturmagistrat der Stadt Wien, einem ganz kleinen, und hatte dort das schlimmste Jahr meines Lebens.
Das kann ich mir jetzt bitte vorstellen.
Ja, also es ist so wie immer 24/12, nur viel Ärger.
Wurscht, sie mal holen?
Nein? Ja, das wäre sogar besser gewesen. Ja. Also, es war so verrückt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Also da hat es Leute gegeben, waren eigentlich Fernsehcharaktere. Ja. Und es war eben wirklich die Hölle für mich dort zu arbeiten. Ich habe da viele, viele Tage gehabt, wo ich nichts zu tun hatte, 8 Stunden. Also, es sitzt 8 Stunden, wo du hast nichts zu tun. Und dann habe ich beworben für eine amerikanische Firma, habe 6 Jahre dort als Marketing Director gearbeitet, bin durch die Welt gechattet und das war total glamourös, habe viel verdient und ist mir dann aber irrsinnig am Arsch gegangen und dann habe ich gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig und lebe vom Schreiben.
Das heißt, du hast dann, da hat es schon, also in diesem Magistrat hat es schon begonnen zu beobachten, oder? Oder hast du immer beobachtet? Ja. Warst du immer schon ein Beobachter?
Ja, oder? Ich habe damals tatsächlich, weil ich nichts zu tun hatte, meine Erfahrungen aufgeschrieben dort und diese jetzt in eine Kurzgeschichte umgewandelt, die in meinem dritten Buch ist und diese Geschichte ist, also die lese ich auch bei fast jeder Lesung vor, weil also die Leute sich so abhauen, ja, weil es so lustig ist und das ist sowas, das kannst du dir nicht ausdenken und das bin ich, genau wie du sagst, ich bin ein Beobachter, ich bin nicht so der, der sich alles ausdenken kann, leider. Ja. Ja. Ich mache halt alles aus meinen Beobachtungen.
Das heißt, du lebst von einer Umwelt, was du beobachtest und da kommen wir gleich dazu, du hast ja so ein tolles Alltagsgeschichten oder wie nennt man Gedichte von U6, das heißt, du bist mit der U6 hin und her gefahren, auf und ab, oder? Tageweise hast du Monatskarten gehabt oder bist schwarz gehabt?
Ja, jetzt habe ich eine Jahreskarte. Mittlerweile in dem Buch ist eine Geschichte, dass ich früher immer schwarz gefahren bin, weil ich das so aufregend gefunden habe, dass die immer schauen müssen, hat wo kommt der Kontrolleur.
Hat was.
Ja. Na, also in dem Buch habe ich das sind 17 Kurzgeschichten. Und das sind so Geschichten, die ich selber erlebt habe aus meinem Leben, die alle irgendwas mit O6 zu tun haben. Die halt in der O6 spielen oder bei einer O6-Station in der Nähe.
Was spielt? Ja gut, in der Nähe wissen wir, was sich abspielt.
Ja, genau so ist
aber
es.
Aber in der O6 spielt sich auch viel ab?
Ja, naja, ja schon.
Der fällt ja doch irrsinnig viele Bezirke, ne? Da kann man von bis.
Genau, und das ist ja das Spannende. Ja. Also ich sage ja auch jedem Wien-Besucher, dass er raus aus dem ersten Bezirk und raus aus Schönbrunn soll. Ja, das ist ja diese vollkommen altvaterische Art, wie sich Wien da teilweise vermarktet.
Ja, die meisten fahren eh schon zum Zentralfriedhof. Nee. Neuer Tipp.
Es ist eh schon super.
Ist super. Und die Verbrennungsanlage.
Ach so, wirklich?
Das auch, das ist für die Touristen jetzt das neue Ding. Verbrennungsanlage, Flötzersteig oder das 100-Wasser, gut, das ist
jetzt
aber Zentralfriedhof ist sehr modern.
Und ich sage Ihnen immer, Sie sollen einmal die U6 abfahren, das ist, weil das ist halt, da lernst du halt das echte Wien kennen. Ja. Und wie du sagst, die U6 ist ja auch die einzige U-Bahn-Linie, die nicht den ersten Bezirk kreuzt oder streift. Das ist so eine richtige Vorstadtlinie. Fahrt so durch die räudigeren Gegenden und es ist also für mich als Beobachter ist halt sehr produktiv.
Aber ich kenne ja, du bist ja noch viel zu jung dafür. Hast du die alte Stadtbahn gekannt, wo die U6 gefahren ist?
Naja.
Das war so geil.
Nicht wirklich,
Diese alten Züge, wo es immer so gequietscht hat in den Kurven und dann, wo es einen Sitz gegeben hat, der geheizt war.
Ja.
Und die alle haben sich gerauft um den Sitz und du bist drauf gesessen und nach 3 Minuten hast du mir ein WO gegeben, weil der Arsch war verbrannt. Das war so geil und das hat so gestunken. Ich raube jetzt noch den Geruch, weil ich musste immer fahren, wenn ich zum Zug fahren bin nach Kärnten, mit der Stadtbahn, das war legendär und diese alten Wegen. Und das hat damals schon was gehabt. Ich kenne das sehr gut, aber noch mit der alten Stadtbahn.
Ja, ich finde, die U6 hat auch so einen altvaterischen Flair noch, weil so die anderen U-Bahnen haben sie irgendwie modernisiert.
Und die Stationen sind super, hat schon was. So, jetzt erzähl mal, was war da eine Geschichte zum Beispiel, was man schreiben muss.
Naja, zum Beispiel eine spielt am Westbahnhof. Ja. Also der Westbahnhof, den kennst du ja dann natürlich auch. Du kennst sicher auch noch den alten Westbahnhof. Ja. Ich habe den ja geliebt, ja, wo die Sandler geschlafen haben. Mhm. Ja. Also das war ja so ein richtig räudiger, abgefuckter Ort. Und du hast vom Westbahnhof aber in die ganze Welt rausfahren können. Nach Hamburg und nach Warschau und weiß ich nicht was. Ja. Und dann haben sie den ja komplett umgebaut vor 10 Jahren, haben die Obdachlosen rausgehauen. Mhm. Jetzt ist er eigentlich ein Einkaufszentrum. Mhm. Und du kannst nur noch nach Pressbaum fahren. Mhm. Und also da zum Beispiel spielt eine Geschichte so über, dass ich halt früher bin ich immer am Sonntag nach dem Saufen, bin ich immer zum Westbahnhof gefahren und habe mit den Sandler dann dort noch ein Bier getrunken. Mhm. Und habe mir dort irgendwie ein Semmel geholt, ja, weil sonst hat alles zu gehabt. Also solche Sachen, ja. Mhm. Also einfach, was ich...
Da hat es ja nur einen Kiosk gegeben mit einer Extrawurst-Semmel und ja, so. Ich war ja überhaupt das Angebot. Ja, ja. Ich war eher beim Südbahnhof daheim früher.
Der ganz ja, der war eigentlich genauso legendär, ja.
Das war ja schrecklich. Ich bin ja früher 76, 78, da bin ich ja alle 2 Wochen nach Kärnten gefahren. Und der Südbahnhof war ja, da bist du angekommen aus dem Mondäne in Kärnten, da waren wir noch mehr früher, in diesen Jahren.
Ja. Ja.
Und da bist du angekommen, diese Fliesen allein unten, diese Schnellbahn, der Gestank und überall eben diese Sandler, aber lästig, das war ja viel besser wie jetzt. Das waren noch Sandler, das waren wirklich ehrliche Sandler, die da nichts getan haben, einmal nur ein bisschen was Dings oder was mitgetrunken oder mitgegessen. Genau. Das war eine lästige Zeit, siehst du mal, für heilige Sandlerzeit.
Ich finde es auch spannend, wenn du als Tourist in Wien ankommst im Zug, entweder alter Westbahnhof oder alter Südbahnhof, da musst du einen Schock deines Lebens bekommen.
Total, es war echt grindig, grau in grau war das damals.
Ja, es war schon Wien ganz anders. Also,
und die Schizophrenie ist ja in Wien, du schreibst ja, also Wienbuch hast du da geschrieben, dann habe ich. Du machst Wiener Sprache, unterrichtest du
da? Ja, das habe ich früher gemacht, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Früher weil ich ja so ein bisschen Deutschlehrerfahrung daneben hatte, in einer Sprachschule, wo Leute Deutsch lernen und dann haben sie mich gebucht für so einen Wienerisch-Crashkurs. Jetzt, du hast vorher gesagt, ich rede nicht Wienerisch, also war es wahrscheinlich eine Themenverfehlung. Mhm. Aber das war immer sehr lustig.
Du kommst immer mehr rein ins Wienerische. Jetzt bin ich schon zufrieden.
Ne? Okay, geht schon.
Aber das ist ja lustig, Wien zu beobachten als ja lebenswerteste Stadt und auf der anderen Seite die unfreundlichste Stadt. Das ist ja total schizophren eigentlich. Ja? Und mich wundert das immer wieder. Ich finde ja, ich als Kärntner finde Wien überhaupt nicht unfreundlich. Ich finde die Wiener total freundlich. Die Urwiener. Wir reden jetzt von den Urwienern. Ja, ich kenne noch früher die Urwiener.
Es hängt wirklich davon ab, wenn du fragst. Ja. Also ich finde es genauso schizophren wie du und habe deshalb ein Buch geschrieben, genau über dieses Spannungsfeld zwischen, wie kann das sein, dass eine Stadt gleichzeitig so lebenswert ist und so unfreundlich ist.
Wir sind aber jetzt nicht mehr die zweitunfreundlichste Stadt.
Ja,
die neueste Statistik. Also hat uns München und Zürich war heute die drittfreundlichste. Die haben uns überholt.
Ist ein schwerer Schlag.
Ja, ist wirklich total Schlag, in die Mangrove. Das geht gar nicht.
Die Leute sind alle depressiv.
Und in dem Buch?
Ja, und in dem Buch bin ich dann draufgekommen, dass Wien überhaupt so eine Stadt der Gegensätze ist. Ja, zum Beispiel, wir haben schon diesen Laissez-faire, wir können den ganzen Tag im Café Eiles sitzen und trinken eine Melange und sitzen da und schauen durch die Gegend und haben alle Zeit der Welt. Und dann stehst du beim Supermarkt an der Kasse, es sind 3 Leute vor dir, du musst 2 Minuten warten und du kriegst einen Herzinfarkt und schreist
Kasse, panisch nach bitte, der zweiten Kasse. Kasse, bitte, das mache ich aber
auch. Ja, alle, ich mache das auch, aber das ist totaler Widerspruch. Du sitzt den ganzen Tag im Café aus, hast keinen Stress und dann plötzlich geht es um Sekunden oder wenn die U-Bahn erst in 5 Minuten kommt, du gehst runter, siehst den Fünfer, denkst du, was ist da los?
5 Minuten verschissen.
Dann mach das einmal in New York, dann bist du froh, wenn die U-Bahn überhaupt kommt.
Überhaupt kommt oder war überall anders. Also das muss man schon sagen, wenn etwas in Wien funktioniert, sind die Verkehrsbetriebe, außer die U-Bahnen fahren nicht, sind überschwemmt und denkst.
Also das funktioniert in Wien generell das meiste.
Schon, gut, also das Jammern in Wien, das ist eigentlich echt auf hohem Niveau jammern. Aber es gehört also ich bin ja Jammerant, also ich gehe beim Ankauf, bei den vergrüße ich meine und dann jammern, Mama, das Wetter heute so schier. Und stellt sich vor, die UPO 2 war es, wo die aufsperrt. Und das ist halt jammern, also auf hohem Niveau jammern. Das ist doch lustig.
Na, weil du sonst verdächtig bist, wenn du nicht jammerst. Ja, das ist ja auch so in der Arbeit. Ja. Wenn du im Büro bist und dich irgendwer fragt und hast viel zu tun, du musst ja immer sagen, dass du total überhaupt nicht bist. Da, wie ich am Amt gearbeitet habe, da haben auch alle gesagt, sie sterben vor, aber die haben nichts zu tun gehabt. Ja. Gar nichts. Also wenn der einmal das Telefon geläutet hat, dann war es schon viel. Ja? Der, aber du musst immer sagen, ah, es ist
da wird ja angeschickt, ich habe eine Namensänderung gemacht. Ich habe wegen der Kärntner Politik damals meinen Namen gewechselt. Drunsteiger, wie geheißen. Ich habe die Kunstjahr angenommen von meiner Frau. Ich habe gesagt, zu meinen Eltern, ich will nicht mehr Drunsteiger heißen. Dann bin ich zu einem Abend gegangen, eben in Dresdner Straße. So, da war kein Mensch. Dann habe ich mir gedacht, okay, du klopfst ja an, da gehe ich rein. Ich sage, Moment bitte, warten Sie, bis Sie aufrufen. Halbe Stunde habe ich gewartet, dann habe ich gesagt, darf ich jetzt rein? Moment. So, und dann habe ich schon gesagt, wenn Sie das Wurstzimmer haben, das ist immer der Wurstzimmer. Dann hat er aufgerufen, Herr Drunschneck, bitte. Dann komme ich rein, ich möchte meinen Namen ändern. Und hat er gesagt, das ist sehr kompliziert. Sag ich, warum ist das kompliziert? Ich möchte meinen Namen ändern. Und sage, jetzt müssen wir erst einmal nachfragen, an Ihrer Wohnadresse im ersten Bezirk noch ein Gerd Kunze wohnt. Erst dann darf man den Namen geben. Ich sage, das ist jetzt echt nicht wahr. Also so arbeiten die Ämter. Lustig, oder?
Ja, wobei ich auch sagen muss, auch diese, also wenn ich zum Amt gehe, ich habe jetzt letztens einen neuen Pass beantragt, ja, das hat zum Beispiel so gut funktioniert. Also da gehst du hin, ich habe keinen Termin gehabt, ich war nach einer halben Stunde fertig und ich schwöre dir, 2 Tage später ist der neue Pass im Postkastel gegangen. Das habe ich dann gepostet auf meinem Account. Ja. Da haben mir dann meine deutschen Follower geschrieben, dass ich dem Herrgott danken soll, weil wenn du das in Deutschland einen Pass verlängern willst, dann wartest du 3 Monate auf deinen neuen Pass.
Aber die jammern halt nicht, wir jammern halt gleich.
Und alle auch so Leute, die von Wien nach Berlin sind, die sagen, die Ämter in Deutschland sind tausendmal
total schlimmer. Schlimm. Jetzt habe ich das erste Mal das L gehört. Bist du aus Meidling, oder? Nein, oder ist es ein Mischt?
Nein, ich bin nicht aus Meidling, aber ich mag Meidling sehr gerne. Und ich mag das Meidlinger L sehr gerne.
Meidling ist super.
Das Meidlinger L ist einer der großartigsten phonetischen Laute des Wienerischen.
Mhm. Und jetzt kommen wir zu diesen Gedichten. Du sammelst Gedichte oder du hörst zu.
Es sind keine Gedichte, es sind Zitate.
Zitate? Also was ist Gedicht ist in Versform geschrieben. Gell?
Der Zitat genau, also bei mir reimt sich nichts.
Reimt sich nichts. Aber es ist ein Zitat, was du hörst. Du hörst zu. Hörst du so gut? Oder du sitzt im Kaffeehaus und hörst zu und denkst mal, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Irgendwie.
Deshalb sitze ich immer bei dir im Eiles, weil ich immer hoffe, dass ich was Tolles höre.
Ich kann ja eine Geschichte erzählen, wie ich das Eiles übernommen habe 2012. Da habe ich so 2 Kellner drinnen gehabt, den Herrn Ernst und den Herrn Heinz. So ein Investor mit den Spencer, die Schweißflecken drunter. Und das waren überhaupt nichts los. Ich glaube, 10 Gäste. Und dann sitzt eine Frau drin und sagt, Herr Ober, Herr Heinz, kann ich bestellen? Sage, jetzt warten Sie mal ein bisschen. Sondern nach 5 Minuten sagt er, kann ich jetzt endlich bestellen? Wenn es nicht passt, dann schleichen Sie einen. Hat der gesagt. Dann habe ich gedacht, das war so richtig wienerisch. Aber solche Geschichten
bist Genau sowas sammle ich ein. Ja. Ich meine, dieses Kellner-Gastverhältnis ist ja sowieso einer der größten Klassiker in Wien. Ja. Ich meine, das ist ja auch, musst ja du auch wissen, wenn amerikanische Touristen zu dir kommen, ich meine, die müssen ja fassungslos sein über ich meine, du hast ja sicher jetzt mittlerweile sehr freundliche Kellner. Ja. Total. Aber früher, ich meine, die Amerikaner, die waren fassungslos, wenn die da ins Wiener Kaffeehaus gekommen sind. Das kannst du ja nirgendwo auf der, was dein Kellner da gebracht hat, ich meine, das kannst du nirgendwo sonst auf der Welt kannst du das bringen. In Wien geht dir das durch.
Du musst froh sein, dass du was kriegst, aber bei mir nicht.
Genau.
Bei mir
es hat sich ja auch geändert.
Aber irgendein Zitat habe ich gelesen, erzähl mir das von der Hafermilch, das ist so nett. Das Zitat.
Was hat sie gesagt? Die Frau ist im Kaffeehaus und bestellt einen Kaffee und fragt, ob es auch Hafermilch gibt. Und der Kellner sagt, nein, Hafermilch haben sie keine. Und dann sagt sie, na gut, dann nehme ich halt einen weißen Spritzer.
Das ist so typisch. Das habe ich genauso.
Ja.
Das kann ich dann nachvollziehen. Ja. Das habe ich auch öfters mit, weiß nicht, einfach Intoleranz. Und da bestellen sie ganz was Orges, weil ich genau das nicht habe.
Ja,
es gibt kein Blätter. Ach, machen wir halt einmal Ausnahme. Also ein bisschen lästig sind schon.
Ja, es gibt aber im Würstelstand, gibt es ein schönes Zitat, ähnlich so, kommt da eine junge Studentin kommt zum Würstelstand und fragt, haben Sie auch was Veganes? Der Würstelstander sagt nein und sie sagt, na dann Käsekreiner bitte.
Ja.
Also man muss flexibel sein.
Aber viele Veganer essen Käsekreiner, es geht. Meine Kinder waren auch Veganer, aber Käsekreiner geht
immer.
Das ist das einzig Erlaubte.
Man braucht ab und zu einen
Käsekreiner. Man braucht sowas.
Ja,
und deine, kann man davon leben, von so Alltagsgeschichten? Oder
also ich arbeite nebenbei und habe noch einen ganz normalen 20-Stunden-Job nebenbei. Ich könnte das wahrscheinlich mittlerweile lassen, wenn ich es mehr durchkommerzialisieren würde. Also ich könnte ja so bezahlte Kooperationen oder so irgendwas machen, mehr. Ja. Aber es ist nicht wirklich mein... Ich will es nicht.
Da ist der Geist einmal frei, oder? Weil du bist gekauft.
Ja, und es ist auch, ich will nicht nur noch so ein Instagram-Fuzzi sein. Ja. Das ist komisch.
Ja.
Da wirst du, glaube ich, verrückt.
Ich weiß nicht. Ja. Aber du hast ja viel mehr Merchandising, oder?
Ja, ich habe Merchandise, genau.
Du bist ja wie Madonna, du hast Merchandising, alles aus.
Ja, ja, ja. Halt auf einem viel kleineren Label. Ja. Also ich meine, mein Markt ist halt Österreich, es ist ja viel kleiner.
Ja.
Also vom Merchandise könnte ich jetzt nicht leben, ja. das ist mehr Spaßding. Ja. Also die Leute freuen sich drüber und mir bleibt ein bisschen Geld über, auch von den Büchern. Das ist, also die Autorenhonorare sind extrem niedrig, ja. Womit man auf Instagram halt Geld macht, ist, wenn du eben so bezahlte Kooperationen machst, so Werbekooperationen mit irgendwelchen Firmen. Ja, aber wie du sagst, das ist halt, ja.
Ist das noch nicht angeboten worden, oder?
Doch, schon? Ist mir schon angeboten
worden. Aber du bist ja keine Bitch, du machst das nicht.
Na, ich mache das schon manchmal, wenn die Leute, also erstens, wenn die Firma passt und zweitens, wenn die bereit ist, das lustig zu machen. Ja, also wenn die sich dann auch selber durch den Kakao zieht in Form von irgendeinem Zitat oder so, dann ja. Aber sehr selten.
Echt?
Ja. Also.
Ich mit Schrecken festgestellt, ich komme bei dir nicht vor. Das ist Kaffee alles. Bitte, da haben wir irgendein Gesetz dir eine. Ich lade dir ein. Du kannst dir einen Tag eine. Vielleicht schnappst du was auf. Irgendein Hummel kommt drinnen vor, ja, ein Westend kommt vor. Also bitte. Ich meine, ich mag die alle. Ich bin ja gut verwirrt. Aber
das ist wirklich noch nie vorgekommen. Aber mir fällt jetzt auch kein Sein. Schau, es ist auch so, mittlerweile werden die meisten Zitate eingeschickt von den Leuten. Also das meiste höre ich ja nicht selber, weil ich habe auch ein kleines Kind, ich verlasse die Wohnung kaum. Also das Projekt gibt es gar nicht mehr. Die Leute
schicken. Bist du alleinerziehender Vater, oder was?
Nein.
Kind verlasst ihn.
Genau. Aber die Leute schicken die Sachen ein und vielleicht muss ich den Leuten sagen, sie sollen mehr im Eilis sitzen, ich weiß nicht.
Schau, bitte, machen wir es.
Also wundert mich, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Dass noch doch, also bitte, ich möchte das irgendwann mal was lesen. Ja. Sonst schicke ich dir was ein.
Du musst mal was einschicken.
Ich erlebe so viele Dinge, es ist unfassbar und sehr lustig auch so.
Ja, das glaube ich da.
So, ja, schon, immer wieder. Ja. Du, und was hast du vor? Was ist dein nächster Schritt? Oder also kommt das so, wie es ist?
Ja, es ist, ich bin sehr so, kommt das, wie es ist, genau. Ja. Also ich habe relativ wenig geplant. Was jetzt der nächste Schritt ist, ist, dass mir das Kabarett Niedermeier, der Chef, hat mich gefragt, ob ich eine Show machen möchte, also eine Bühnenshow im Frühling. Ich habe blöderweise zugesagt, habe jetzt Todesangst, weiß nicht, was ich da tun soll. Ich habe gehofft, dass niemand interessiert, aber jetzt ist die Premiere war gleich ausverkauft, also jetzt muss ich mir da irgendwas
überlegen. Wann ist das?
Am 1. April.
Ja, das ist ja ein Scherz genug.
Ja, ja, genau.
Das ist schon mal ein Vorteil. Weil wenn es schlecht ist, sagen sie, das ist eh nur ein Schmäh.
Genau.
Also hast du aber echt einen guten Termin ausgesucht. Super.
Ja, den hat er ausgesucht. Also, und das, der hat sich schon was dabei gedacht, ja. Na, und es wird natürlich weitere Bücher geben. Da bin ich jetzt gerade auch mit ein paar Verlagen im Gespräch wegen so Buchideen. Also irgendwas fällt mir ein.
Aber ich bin ja ganz zuversichtlich bei dir. Irgendwie hast du eine gute Ausstrahlung. Irgendwie kommt da was drüber. Irgendwie kommt das von da drinnen raus, dass du das machst.
Ja, gut. Weißt du, ich glaube, das Ding von dem Projekt ist, dass es so ein Unfall und so ein Zufall war und keinerlei Strategie dahinter war und nie, also ich wollte, die ersten 3-4 Jahre habe ich keinen einzigen Euro damit verdient. Ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, die Heferl anzubieten und jetzt gibt es halt Kalender und so weiter und Bücher und alles. Es ist eh ein Wahnsinn. Ja. Aber eigentlich war nie ein monetäres Interesse dahinter und ich mache es. Es ist wirklich meine Motivation, das zu machen, ist, weil es den Leuten so taugt. Ja. Mhm. Also wenn die Leute mir schreiben, und ich kriege sehr viele nette Nachrichten, dass ihnen das so den Tag versüßt, ja, das ist meine Motivation.
Den Schmunzler, den man hat.
Ja, ist, ich finde das einfach schön. Das ist so
ein
es ist ein kleiner Schmunzler. Etwas,
ja, aber das ist total wichtig.
Und dann scrollst weiter und liest wieder vom Donald Trump, der irgendeinen Irrsinn macht. Ja, aber du hast kurz diesen Schmunzler. Das ist irgendwie ganz schön, ja.
Ganz schön.
Und man kann halt, weißt du, wenn du so eine große Seite hast, du kannst halt richtig coole Sachen machen, weil letztes Jahr habe ich, wie dieser Nehammer-Saga mit den Burgern war, ja, habe ich mich an dem aufgehängt und habe dann, fast 50.000 Euro gegen Kinderarmut eingesammelt und da an die Volkshilfe dann gespendet. Mhm. Und das ist halt cool, wenn du sowas, so ein Publikum hast, du kannst halt coole Sachen damit machen und das ist schon leiwand.
Ja, super, leiwand. Bleib weiter so leiwand, hat mich total gefreut, dass du da warst.
Ja, mich auch,
danke.
Wir sehen uns im Eilers.
Fact-Finding, irgendwas, super, im Eilers.
Super, ja. Jetzt spreche ich auch wienerisch langsam, gell?
Ja, ich schon langsam, jetzt kommen wir auf den Geschmack, gell? Super. So, schön war's mit dir.
Finde ich auch.
Danke fürs Zuschauen.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.